Bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Werbung. Die Zukunft der Krebsmedizin beginnt dort, wo Forschung auf Innovation trifft. Auf der Turnaround Agent Konferenz in München diskutieren führende Köpfe aus Wissenschaft, Medizin und Biotechnologie, wie präventive und personalisierte, ja sogar prädiktive Medizin unsere gesunde Lebensspanne verlängern kann. Mit dabei ist unsere heutige Gästin Dr. Hanna Heikenwälder. Und es gibt auch schon ein Datum, das ist der 24. April. Tickets sind schon verfügbar und wer genauso interessiert ist wie wir, denn wir werden auf jeden Fall dort sein, wir waren auch letztes Jahr dort und können es euch wärmstens ans Herz legen, findet den Link in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifood Gesundheit und Genuss. Heute geht es um ein Thema, das ja vielleicht nicht ganz in Positivem assoziiert ist, aber wir werden auf positive Dinge kommen in dieser Podcast-Folge. Es geht um Krebs, neue Erkenntnisse zu Ursachen, Prävention und Therapien. Wir haben Dr. Hanna Heikenwälder bei uns und freuen uns sehr, dass wir sie für einen Podcast gewinnen konnten. Denn ich habe schon einen Vortrag von ihr hören dürfen und war sehr begeistert. Und dementsprechend gebe ich jetzt direkt das Wort an dich, liebe Hanna, dass du dich einfach mal vorstellst, was du denn so machst. Denn ich habe dein Buch ja auch schon hier liegen, Krebs, das Ende einer Angst. Was ganz Tolles, sollte jeder mal lesen, da ja auch die Krebszahlen leider, muss man sagen, steigen. Genau, deswegen stell dich doch gerne mal vor.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Molekularbiologin und bin tatsächlich eher so durch Zufall mit den Jahren in die Krebsforschung hineingestolpert. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass heute fast nichts mehr daran vorbeiführt. Weil während man noch vor so ein paar Jahrzehnten dachte, Krebsforschung, das ist rein Genetik oder Zellbiologie, ist das heute wirklich ein Gebiet, was hochgradig interdisziplinär ist. Also Immunologen, Stoffwechselforscher. Also es ist nicht nur je nachdem, wo ist ein Tumor, sondern man weiß einfach, Krebs besteht nicht nur aus Krebszellen, sondern da sind Bindegewebszellen drin, Blutgefäße, Fettzellen und all diese Zellen kommunizieren miteinander und man muss auch all das im Blick behalten, wenn man sich mit Krebs beschäftigt, sonst ist es immer nur so eine halbe Geschichte. Und tatsächlich bin ich jetzt schon seit 15 Jahren in der Krebsforschung und beschäftige mich damit, wie Entzündungen Krebs verursachen. In meiner Doktorarbeit war das hauptsächlich im Darm, aber später auch Pankreaskrebs. Und mittlerweile arbeite ich in der Wissenschaftsplanung und zwar damit, wie man personalisierte Krebstherapien schneller in die Realität umsetzt. Also man weiß heute, dass Krebs umso besser behandelbar ist und die Überlebenschancen umso besser sind, desto gezielter man einen Tumor angreift. Also dass man nicht einfach sagt, man macht jetzt die Therapie und wenn die nicht klappt, dann machen wir die nächste Therapie und dann die nächste Therapie, so wie das heute leider noch in vielen Fällen der Fall ist, sondern dass man wirklich vorher ganz genau guckt, wie kann ich das angreifen, also den Tumor angreifen und dadurch das Leid minimiert, also Nebenwirkungen und die Heilungschancen verbessert. Und das im Moment hauptsächlich tatsächlich ein Umsetzungsproblem. So viel zu meinem Beruf.
Ja, Umsetzungsproblem, da sprichst du natürlich auch ein bisschen von der, ich sage jetzt mal, Gesundheitswesen im Allgemeinen, was hier gerade auch mit Krankenkassen und dem ganzen System so ein bisschen abgeht. Aber gut, ja, du forschst ja, wie du schon sagst, jetzt 15 Jahre, wow, Glückwunsch, nicht schlecht. Was treibt dich da persönlich an oder was fasziniert dich an diesem Thema so?
Also was mich schon von Anfang an fasziniert hat, also erst war ja meine Faszination für das Immunsystem da. Das ist eins der kompliziertesten Systeme neben dem Nervensystem, was wir kennen. Es gibt ja zig unterschiedliche Immunzellen und die produzieren alle so viele unterschiedliche Stoffe und Substanzen. Und je nachdem, was all diese Zellen zusammen produzieren und kommunizieren, geht eine Immunantwort in eine unterschiedliche Richtung. Also das Immunsystem entscheidet ja, schützt es mich vom Krankheitserreger, erkennt es eine Krebszelle und vernichtet die, bevor ich überhaupt merke, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Oder läuft etwas ganz schlimm schief und das Immunsystem greift mein eigenes Nervensystem an und dann habe ich Multiple Sklerose oder warum haben andere Menschen so viele Allergien? Und also das Immunsystem ist wirklich ein Organ, was maßgeblich wirklich und nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unseren ganzen Alterungsprozess und unsere Lebensspanne bestimmt. Und das hat mich immer sehr fasziniert und jetzt natürlich auch dieses Wechselspiel mit Krebs, dass auf der einen Seite dauerhafte Entzündungen wie Krebsentstehung und das Altern anfeuern können und auf der anderen Seite ist das Immunsystem unsere stärkste Waffe gegen Krebs. Das haben ja die enormen Fortschritte auf dem Gebiet der Immuntherapie in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Und das hat mich einfach von Anfang an fasziniert. Zum einen diese Komplexität, aber auch dieses enorme Potenzial, was sich da.
Ja, wir fangen direkt mal am Anfang an. Also wie entsteht Krebs eigentlich und welche Missverständnisse begegnen dir auch häufig?
Also was ich immer wieder feststelle, ist, dass unser Bild oder das Bild, was man von Krebs in der Gesellschaft hat, dass das vollkommen überholt ist. Das ist wirklich seit Jahrzehnten nicht aktuell. Ich glaube, die meisten Menschen denken, wenn Krebs entsteht, dann war eine unglückliche Mutation. Entweder durch einfach Pech oder ein Fehler bei der DNA-Vervielfältigung oder durch irgendwelche Chemikalien oder Umweltgifte. Und wenn dann ein Gen mutiert, dann kann Krebs entstehen. Und das ist insofern falsch und überholt, weil erstens wissen wir, also eine Mutation reicht nicht. Also zumindest bei Erwachsenen braucht man mindestens 5. Bei Kindern braucht man ein bisschen weniger, weil die Zellen einfach generell in einem viel stärkeren Wachstumsmilieu sind. Deshalb ist da Kinderkrebs auch immer so außen vor bei den Risikofaktoren, weil bei Kindern braucht es tatsächlich nicht viel. Da kann einfach Pech oder eine vererbte Sache und dann ist diese starke Wachstumsumgebung im Kind ist dann ausreichend. Aber bei uns Erwachsenen, wir brauchen in der Regel 5 Mutationen, damit unsere Zellen wieder dieses nahezu embryonale oder jugendhafte, unlimitierte Wachstum wiedererlangen. Und diese Mutation muss man ansammeln und deshalb nimmt auch Krebs im Alter deutlich zu. Also ein 80-Jähriger hat 1000-mal so hohes Risiko an Darmkrebs zu erkranken als ein 10-Jähriger. Und die Mutationen sind der eine Teil der Geschichte und bei den Mutationen ist es tatsächlich so, dass man die gar nicht so groß in der Hand hat, wie oft das in den Medien dargestellt wird, weil die Mutationen tatsächlich großteils spontan entstehen. Und das auch gar nicht immer nur bei der Zellteilung, das ist einfach durch ganz normale Nebenprodukte des Stoffwechsels. Und das passiert wirklich 1000-fach am Tag. Also in unseren Zellen passieren irgendwelche Fehler. Und darauf ist der Körper vorbereitet. Da hat man sehr viele unterschiedliche Schutzmechanismen. Das wird repariert. Wenn das nicht klappt, stirbt die Zelle ab oder hört auf zu wachsen. Und dann hat man als oberste Schutzinstanz, wenn alles schiefgelaufen ist, hat man immer noch das Immunsystem. Und das Immunsystem erkennt nicht nur virusinfizierte Zellen oder Bakterien, sondern tatsächlich auch kaputte Zellen und Krebszellen. Also nicht nur in der Immuntherapie, wenn man es schon hat, sondern das ist tatsächlich eine der normalen und eine der wichtigsten Funktionen auch unseres Immunsystems. Und während man auf diese erste Ebene, ob eine Mutation passiert oder nicht, sehr wenig Einfluss hat, hat man auf dieser zweiten Ebene, wie gut funktionieren meine körpereigenen Abwehrmechanismen vor Krebs oder wie leicht mache ich es, kranken Zellen in meinem Körper durchzukommen und zu überleben? Auf der Ebene hat man tatsächlich den großen Einflussbereich. Und deshalb ist das immer so ein bisschen paradox, weil die Leute wollen immer gerne wissen, ist Krebs jetzt Pech oder kann ich was tun? Und es ist tatsächlich, die Antwort ist immer ja und ja. Also ja, es hat eine große Komponente, die ich nicht beeinflussen kann, aber es hat auch eine große Komponente, die ich beeinflussen kann. Und das ist die Komponente, die ich beeinflussen kann, die beeinflusst einfach, wie gut setzen sich diese Zellen durch, wie leicht mache ich das Überleben. Also ich kann quasi auf dieses Tempo Einfluss nehmen. Und wenn man sagt, man möchte Krebs aus der Welt schaffen, also es gibt ja inzwischen auch so eine Vision Zero Oncology tatsächlich, da gibt es einen Verein, wo diese ganzen großen Krebsstiftungen drin sind. Und da geht es aber gar nicht darum, dass man sagt, man schafft Krebs aus der Welt und es gibt es nicht mehr, also wie so eine Infektionskrankheit, die man ausrottet und die ist dann weg. So ist es nicht gemeint, weil ja Krebs, also Fehler, Mutationen werden immer passieren. Aber das Ziel da ist einfach, dass keiner mehr daran stirbt oder Qualen leiden muss. Und das verlangt zum einen, die WHO sagt, schätzt, dass etwa die Hälfte der Fälle wäre verhinderbar. Also das verlangt auch, dass wir von unserem heutigen reinen Reparatursystem, wo wir 98% der Ausgaben nur in die Behandlung stecken und gerade mal 2% aller Kosten im Gesundheitssystem in den Schutz der Gesundheit und in Aufklärungsarbeit stecken, also dass sich das also fundamental ändert. Und dann natürlich auch, dass man Krebs frühzeitiger erkennt, weil frühzeitig erkannte Tumoren sehr gut heilbar sind. Also Krebs ist ja am Anfang immer, also meistens sehr, sehr gut heilbar und am Ende einfach nicht mehr. Ja, und diese Ansätze, also es ist tatsächlich so, dass dieses Bild von Krebs, es stimmt nicht, aber das Bild, was wir jetzt haben, ist viel besser, weil es uns einen gewissen Spielraum bietet.
Du hast vorhin schon Gene angeschnitten. Wie groß ist jetzt der Einfluss? Weil du ja meintest, ja, habe ich Pech gehabt in dem Sinne. Also Gene spielen eine Rolle, aber im Gegensatz oder im Vergleich zum Lebensstil, was würdest du sagen, wie viele haben es selbst in der Hand?
Also nur etwa 5-10% aller Krebserkrankungen gehen auf angeborene genetische Defekte zurück. Also diese erblichen, zum Beispiel familiärer Brustkrebs oder Darmkrebs, da gibt es ja auch genetische Veranlagungen. Das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil. Und bei 90-95% erwerben wir diese genetischen Veränderungen erst im Laufe unseres Lebens. Und auch nicht genetisch heißt natürlich genetisch und auch epigenetisch. Ihr habt ja einen Epigenetik-Kanal auch. Und vieles ist auch einfach epigenetisch dann fehlgesteuert. Also Krebs war eigentlich eine der ersten Krankheiten, die man entdeckt hat, als auch epigenetische Krankheiten. Dass auch viele zum Beispiel Wachstumsgene, die eigentlich gar nicht an sein sollten, also unsere Zellen haben ja alle die gleichen Gene, aber bestimmte Wachstumsgene werden irgendwann epigenetisch stumm geschaltet in Zellen. Und Krebszellen sind super gut da drin, einfach diese Methylierungen, die irgendwelche Gene ausschalten, einfach wieder zu löschen und sich dadurch ein Wachstumsprogramm zu verschaffen, was eigentlich in einer erwachsenen Körperzelle gar nicht zu suchen hat. Also die werden sehr ähnlich dann nachher zu Stammzellen und das ist nicht alles nur Mutationen, das ist auch sehr viel einfach epigenetisch falsch manipuliert dann in diesen Zellen. Und was aber wiederum auch in der Forschung dann Hoffnung weckt, weil wenn das Gen gar nicht mutiert ist, sondern nur fälschlicherweise an ist, dann stellt sich natürlich dem Wissenschaftler gleich die Frage, vielleicht kann ich das dann epigenetisch doch einfach wieder ausschalten. Aber auch da sind immer Grenzen gesetzt, weil fortgeschrittene Tumore, die haben einfach hunderte, tausende Gene fehlreguliert und dass man da irgendwann wieder die Oberhand gewinnt, das ist nahezu unmöglich. Also sowas geht auch immer nur bei früh erkannten Krebserkrankungen, wo noch nicht das vollkommene Chaos herrscht.
Ja, also Prävention schreibst du auf jeden Fall groß, ja. Was generell übrigens in unserem Gesundheitssystem größer geschrieben werden sollte. Ja. Was wissen wir eigentlich heute wirklich darüber, wie Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, also diese ganzen Lifestyle-Faktoren und natürlich auch Gewicht, das macht was aus, das unser Krebsrisiko beeinflusst?
Also der Einfluss ist sehr groß und das ist noch gar nicht so lange her und passiert tatsächlich auch heute noch, dass gerade so Faktoren wie Stress gar nicht so ernst genommen werden oder mehr so in diese komplementär- oder alternativmedizinische Schiene geschoben werden. Dabei ist es in der Wissenschaft tatsächlich sehr solide gezeigt, wie Stress, zum Beispiel Cortisol, auf das Immunsystem wirkt. Da gibt es auch richtig mechanistische und experimentelle Studien. Ich glaube gar nicht, dass sich diese Lifestyle oder gerade so psychologische Dinge, die sind möglicherweise, also sie sind nicht, sagen wir mal so, sie sind nicht in der Schulmedizin angekommen, aber sie sind wissenschaftlich inzwischen sehr gut untersucht und fundiert. Es ist ja, das ist wieder das Umsetzungsproblem, was ich am Anfang angesprochen habe. Sowas müsste theoretisch alles in die individuellen, also personalisierten Risikoabschätzungen eigentlich auch einfließen. Also es gibt ganz einfache Tests, wo man zum Beispiel das Cortisol, ich glaube, im Haar oder am Fingernagel messen kann und dann eigentlich wüsste, hat die Person wirklich Monate oder Jahre lang eine hohe Stressbelastung und all diese Dinge, was man jetzt im Machine Learning, der Ansatz geht ja jetzt dahin, dass man einfach alles misst, was man irgendwie messen kann, Mikrobiota, Proteome im Blut und dann versucht irgendwie zu beobachten, was korreliert jetzt mit welchen Erkrankungen und wie kann man sie dadurch möglicherweise früher erkennen. Und tatsächlich ist weltweit, zum Beispiel bei den Krebsrisikofaktoren, ist weltweit Rauchen immer noch ein großes Problem. Etwa, ich glaube, 30% der modifizierbaren Risikofaktoren, also der unter Umständen verhinderbaren Risikofaktoren von Krebs ist Rauchen. Allerdings sinkt die Zahl der Raucher in westlichen Ländern seit vielen, vielen Jahren und Übergewicht nimmt immer weiter zu. Und 20% aller Krebsfälle stehen mittlerweile schon in Zusammenhang mit Übergewicht und Übergewicht steigt in westlichen Ländern, aber auch immer mehr in Ländern, die bisher gar nicht, also auch Mittelmeerländer, die bisher eigentlich als so Musterparadebeispiele für gesunde Ernährung galten. Bewegungsmangel ist ein großes Problem und wenn man schlechte Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel zusammenzählt, dann machen diese Faktoren zusammen, nehmen ähnlich großen Risikoposten ein oder ähnlich großen Posten ein für das Krebsrisiko wie Rauchen insgesamt. Und Infektionen auch, ist auch stark unterschätztes Thema. 20% aller Krebserkrankungen entstehen durch Infektionen, zum Beispiel Hepatitis-Viren, humane Papillomaviren. Humane Papillomaviren machen Gebärmutterhalskrebs. Das ist bekannt, aber tatsächlich ist das gar nicht nur für Frauen oder für den Gebärmutterhalskrebs wichtig, sondern humane Papillomaviren infizieren alle Schleimhäute und machen daher auch Peniskrebs, Analkrebs, Krebs im Mund- und Rachenraum. Also auch häufig bei Männern, die dann Krebserkrankungen im Mund- und Rachenraum entwickeln, ist es meistens HPV. Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Faktoren, die inzwischen sehr ernst genommen werden. Bei Sport hat man lange gewusst, dass Sport vor Krebs schützt, zum Beispiel bei Darmkrebs. Und da hat jetzt auch kürzlich eine Studie gezeigt, dass es nicht nur schützt, sondern auch gezeigt, dass selbst bei fortgeschrittenen Darmtumoren regelmäßiger Sport das Überleben verbessert, das Rückfallrisiko senkt. Also das ist inzwischen alles wirklich sehr, sehr gut untersucht.
Also es gibt eigentlich schon relativ viele Ergebnisse, die eigentlich fast schon, ich würde sagen, eine Art Präventionsleitfaden abbilden würden.
Also den gibt es auch. Es gibt zum Beispiel den Europäischen Kodex für Krebsprävention. Das sind 10 Punkte, glaube ich, wo das aufgelistet ist, was es gibt, was man tun kann, was schützt. Das geht von bis, wenn man im Keller wohnt, die Radonwerte zu messen, bis zur Anleitung, möglichst zu stillen, wenn es möglich ist, die Kinder, wogegen man sich impfen lassen soll, dass man sich regelmäßig bewegen soll, dass man möglichst kein rotes Fleisch essen soll. Und rotes Fleisch ist tatsächlich Säugetierfleisch. Also wenn man jetzt überlegt, welche Farbe, besser ist es einfach zu überlegen, was ist Säugetierfleisch. Und ja, und gerade auch so hochverarbeitete industrielle Fleischwaren, die Nitritpökelsalz sind, also Würstchen oder Speck, also was. Also das ist eine sehr umfangreiche Liste, da gibt es sehr viel. Aber ich glaube mal, das Problem, was wir haben, ist gar kein Informationsproblem, sondern tatsächlich, dass man hört das eigentlich an jeder Ecke und man hat es schon so oft gehört und dann sieht man gleichzeitig wieder, auch Kinder können Krebs kriegen und Kettenraucher werden 90 und dann denkt man sich ja, das macht ja alles keinen Sinn. Und ich glaube, das Kernproblem ist, dass das Bild, was wir eben von Krebs haben, gar nicht stimmt und dass man erstmal erklären muss, wie Krebs überhaupt funktioniert, damit man auch versteht, warum man trotzdem, warum es sich trotzdem lohnt, gesund zu leben, obwohl man das von außen betrachtet, diese Krankheit oft nicht wirklich verstehen kann.
Ja, schon spannend, weil es auch natürlich ein individuelles Thema ist. Also auch, wenn wir in Sachen Ernährung zum Beispiel, wie zum Beispiel ich, weil du hast vorhin rotes Fleisch genannt, da bin ich ja nicht ganz d'accord damit, muss ich sagen. Ich habe mir das alles durchgelesen, aber im Gegensatz zu Würstchen und Nitrit und verarbeitete Fleischwaren, da bin ich absolut deiner Meinung, oder besser gesagt dieser Meinung generell, dass das wirklich nicht gesund ist und auch zu viel. Es wird ja auch alles, wie es auch dann nochmal zubereitet wird, kommt ja auch nochmal on top. Also dann hoch erhitzt, schön verbrannt auch noch, ne? Kommt nochmal Acrylamid dazu. Also das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem im Gegensatz zu Fleisch, wo ich sagen muss, mittlerweile haben das ja auch viele Veganer, haben sich ja nochmal so ein bisschen umorientiert, auch nochmal gesagt, okay, mir geht's schlecht. Finde ich auch total spannend. Und ich glaube, seinen individuellen, ja, sie individuellen Weg in Sachen Ernährung zu finden und da rotes Fleisch und man sagt, okay, ich achte da auf die Qualität, dann kann das auch, und da habe ich auch viele Krankheiten schon tatsächlich gesehen, die da ja ein bisschen besser wurden, weil sie gesagt haben, das hat weniger Allergene und ich vertrage es gut und ich komme da auf meine Nährwerte. Dementsprechend, genau. Da würde ich nochmal so ein Ausrufezeichen dahinter machen.
Genau, das Problem ist eben, je weniger man isst, also das ist ja auch immer so, wenn man kennt ja diese Tierstudien mit Kalorienrestriktion und die leben dann länger, und das Problem ist natürlich bei Menschen, wir leben ja nicht steril. Und wir Menschen müssen immer bei all diesen, wir können ja sagen, okay, wir essen einfach ganz wenig und dann drehen wir dem Altern und allen krankmachenden Prozessen ja den Saft ab. Das funktioniert aber nicht, weil das wichtigste System ist ja das Immunsystem. Und wenn ich mangelernährt bin oder einen Nährstoffmangel habe, dann schwäche ich mein Immunsystem. Und das ist ja auch das, was man bei Mangel, also bei Magersüchtigen sieht oder bei Menschen, die Mangelernährung haben. Und ein geschwächtes Immunsystem gilt als einer der stärksten Krebsförderer, den wir kennen. Weil das Immunsystem eben dafür da ist, kranke Zellen zu erkennen. Und deshalb, man sagt ja, also es ist aus wissenschaftlicher Sicht, ist es nicht notwendig, dass man vegan lebt oder vegetarisch. Weil es auch sehr, sehr schwierig ist, dann all diese Nährstoffe zu kriegen, die man braucht. Und beim roten Fleisch ist es tatsächlich auch so, dass man sieht diese Korrelation, aber der Mechanismus ist ja nicht endgültig geklärt. Also man weiß nicht, woran es liegt. Es wird aber vermutet, dass es nicht an der Zubereitung liegt, weil ja Geflügel kann man ja auch heiß braten und erhitzen. Also es sind jetzt nicht die Sachen, die beim Erhitzen entstehen. Und was ich auch sehr interessant finde, aber man weiß auch nicht, warum das so ist, dass tatsächlich diese Beobachtung, dass je näher verwandt das Fleisch ist, was ein Lebewesen ist, desto höher ist das Krebsrisiko. Das sieht man, da gab es eine große Studie in Nature mit irgendwie 110.000 Zootieren. Das sieht man über alle Tierarten hinweg, dass Fleischfresser, die Säugetiere fressen, das höchste Krebsrisiko haben, höheres als Fleischfresser, die Geflügel essen oder Fisch. Also das ist tatsächlich im gesamten Tierreich ein Effekt und es gibt mehrere Hypothesen, warum das so ist. Die eine ist, dass das Fleisch, was mir ähnlich ist, die eine ähnliche Aminosäurekomposition enthält und deshalb mehr wachstumsfördernde Substanzen hat. Die andere ist, dass artverwandte Arten vielleicht Viren haben, die wir noch nicht kennen oder irgendwelche, da gab es ja diese BMMFs, diese Bovine Meat and Milk Factors, die der Harald Zuhausen identifiziert hat, der auch die HPV-Impfung, also damals entdeckt hat, dass Gebärmutterhalskrebs durch Viren verursacht wird. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Hypothesen, aber es ist tatsächlich, es ist nicht nur das irgendwie industrielles Fleisch oder die Zubereitung diesen Effekt erklärt, aber es ist nicht final verstanden. Aber die Sache ist auch die, wenn man sich maßvoll und von hochwertigem Fleisch ernährt in geringen Mengen, dann gibt es auch keinen Grund dagegen. Aber man sollte einfach nicht hauptsächlich sich anhand der, so wie die Daten im Moment sind in der Krebsforschung, ist es nicht ratsam, sich hauptsächlich von Rindfleisch zu ernähren, von morgens bis abends. Also das sollte man nicht tun. Die WHO sagt so 300 Gramm pro Woche, also rotes Fleisch und Steak sind im Moment empfohlen. Aber ich bin da auch sehr gespannt, was da in der Forschung noch weiter passiert. Was die
Ja, ich auch, total, weil es gibt ja auch diese ganze ketogene Bewegung, auch diese Carnivore-Bewegung, die gerade aus den USA kommt, was die auch nochmal mit sich bringt. Ich bin ja überhaupt nicht für irgendein Extrem, ja, muss ich jetzt dazu sagen. Es darf natürlich jeder machen, wie er will, ja, um Gottes Willen. Wenn er das gerade verträgt, irgendwie eine ganz bestimmte Phase in seinem, ihrem Leben durchmacht, wo er sagt, okay, und jetzt kann ich gerade nur das, okay.
Weil ich bei der rein Carnivoren-Ernährung wieder das bedenklich finde, nochmal aus einer anderen Perspektive, weil man dann ja auch wieder diese ganzen pflanzlichen Ballaststoffe und diese positiven Dinge der pflanzenreichen Ernährung nicht hat. Es ist ja immer so, Ernährung ist ja schon wirklich sehr, sehr komplex. Ja? Also wenn man sagt, man isst nur Fleisch und wird dann krank, dann heißt das ja gar nicht, dass es zwangsweise nur am Fleisch liegt. Das kann auch daran liegen, dass mir halt das ganze andere fehlt. Und das sind, ja, es ist wirklich sehr, sehr komplex. Und das Gleiche ist bei diesen ganzen industriellen Nahrungsmitteln. Da kann man ja teilweise in den Studien, es ist unmöglich zu sagen, was jetzt eigentlich schlecht ist, weil da halt 200 Sachen drin sind, die potenziell schlecht sein könnten. Und das nahezu unmöglich ist zu sagen, liegt das jetzt an dem Konservierungsmittel, an dem oder an dem hohen Zucker oder weil keine Ballast. Also man kann einfach nur sagen, dass industriell verarbeitete Nahrungsmittel, highly processed, und ich meine jetzt nicht Vollkornbrot und ich meine auch nicht Sauerkraut, was dann immer unterstellt wird, sondern wirklich diese hochverarbeiteten Tütensuppen und ungesunden Sachen. Ich glaube, da hat man als Mensch auch einen ganz guten Menschenverstand, dass man weiß, was davon wirklich jetzt die ungesunden Sachen sind. Da haben Studien gezeigt, dass es das Darmkrebsrisiko erhöht und auch nicht nur das, sondern, aber es korreliert natürlich wieder, wer viel verarbeitet ist, wer viel hochverarbeitetes ist, kocht weniger, macht vielleicht auch weniger Sport. Also es ist sehr multifaktoriell. Ja. Aber vieles von dem ist ja dann auch nicht nur am Menschen beobachtet, sondern dass viele Stoffe und Dinge werden dann ja auch experimentell untersucht und auf Kausalzusammenhänge untersucht. Und da weiß man doch inzwischen schon sehr viel.
Ja, apropos Essen, also Übergewicht ist ein Risikofaktor, das hast du schon genannt. Ist das auch wieder umkehrbar?
Übergewicht?
Naja, also sage ich mal, ich habe jetzt durch Übergewicht ein gewisses Risiko, ja, prozentual gesehen, und habe das über, sage ich mal, vielleicht 8 Jahre und dann kommt jetzt die Abnehmspritze, ganz, ganz, ganz krasser Fall, ist dann mein Risiko definitiv auch direkt wieder wie bei einem Normalgewichtigen, oder?
Also direkt ist es sicherlich nicht so, aber man kann auf jeden Fall diese Effekte rückgängig machen. Also bei Übergewicht, da gibt es ja je nach Krebsart ganz viele Effekte, wie es wirken kann. Also das Einfachste ist wahrscheinlich die Fettleber. Also wenn ich dauerhaft überernähre, habe ich eine Fetteinsammlung in der Leber. Das kann mit der Zeit zu einer Leberentzündung, zu einer Zirrhose führen und die ist eine gefährliche Vorstufe von Leberkrebs. Dann zum Beispiel es spielt Übergewicht eine Rolle bei hormonellen, also bei Brustkrebs und Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, weil im Fettgewebe Östrogen hergestellt wird. Das wird durch ein Enzym namens Aromatase aus Testosteron in Östrogen umgewandelt. Und deshalb ist Übergewicht während des gesamten Lebens ein starker Risikofaktor für Brustkrebs zum Beispiel. Und Übergewicht hat aber auch Effekte, die insgesamt auf den Alterungsprozess und auf viele Erkrankungen wirken. Zum Beispiel sind die Entzündungswerte höher und die Immunalterung ist beschleunigt. Weil schon in der Jugend beginnt zum Beispiel unser Thymus zu schrumpfen. Das ist ein Ausbildungsorgan unserer T-Zellen. Und der schrumpft nicht nur, sondern das Thymusgewebe wird durch Fettgewebe ersetzt. Und bei Übergewicht ist diese Thymusalterung beschleunigt. Also Übergewichtige haben weniger diverse und leistungsfähige T-Zellen. Das hat man in der Corona-Epidemie, war das ein Thema. Und da, glaube ich, haben viele gedacht, das ist jetzt irgendwie eine Besonderheit von Corona, dass Übergewichtige anfälliger sind. Aber tatsächlich ist das nicht irgendwie Corona-spezifisch, sondern insgesamt einfach so, dass die Immunfunktion bei Übergewicht leidet. Und die Autophagie ist blockiert, die Mikrobiota ist verändert, wobei man da nicht weiß, neigen Menschen mit dieser Mikrobiota zu Übergewicht oder ist die Mikrobiota verändert, weil Übergewichtige sich anders ernähren? Also es sind viele Dinge, wo man nicht weiß, beides ist wahrscheinlich der Fall. Also Pankreaskrebs, also es gibt 13 Krebsarten, die ganz eindeutig als mit erhöhtem Risiko bei Übergewicht bekannt sind. Aber es gibt noch sehr viele, glaube ich, so insgesamt Prozesse, wo das auch dazu beiträgt. Wahrscheinlich ist der Anteil noch wesentlich höher.
Ja, wie viel früher können wir heute Krebs erkennen? Also ich sage jetzt mal Vorsorgeuntersuchungen, hattest du auch schon angeschnitten. Was macht Sinn? Viele Vor- und du hattest ja HPV auch gesagt. Ich glaube, das ist jedes dritte Jahr ein Abstrich dabei oder so. Ich weiß es gar nicht, ab einem gewissen Alter. Also manche Sachen würde ich behaupten, wäre ja auch mal ganz praktisch, wenn ein bisschen mehr Vorsorgeuntersuchungen da gezahlt werden würden von der gesetzlichen Krankenkasse. Was sagst du, was würde Sinn machen?
Also die es gibt, machen Sinn. Das Problem bei der Vorsorge war ja lange, es gab ja richtig so Vorsorgegegner. Also es gab tatsächlich auch Bücher, die sind so krank durch Vorsorge. Und die Idee oder der Gedanke dahinter war auch gar nicht falsch, weil der Gedanke dahinter war, wenn ich jetzt angenommen, ich würde bei allen 20-jährigen Frauen eine Mammographie machen, dann würde ich bei ganz vielen irgendwelche gutartigen Knoten finden. Aber da ich ja nicht weiß, wird der böse oder nicht, müsste ich die Frauen operieren. Also ich hätte sehr viele nicht nur Überdiagnosen, ich hätte sehr, sehr viele Überbehandlungen. Und das, um einen Brustkrebsfall unter weiß ich nicht wie vielen tausend Frauen zu erkennen. Also irgendwann liegt es auf der Hand, habe ich mehr Schaden durch meine Eingriffe, also mehr unnötige OPs mit möglicherweise Infektionen, Wundheilungsstörungen, Problemen, Angst, Beunruhigung, als dass ich irgendwie Nutzen habe. Und dieses Problem können wir aber jetzt tatsächlich das erste Mal lösen. Und der Grund dafür ist die unglaubliche Vorhersagekraft von KI, die man mit Bildern trainieren kann. Das bekannteste Beispiel, das ist ja diese Früherkennung von Hautkrebs, von Muttermalen. Das war eigentlich so eine dieser ersten Vorhersage-Apps, dass man einfach Fotos von Muttermalen in Datenbanken einträgt, zusammen mit dem, wie ist das verlaufen, was hat die Pathologie ergeben, war das bösartig, welche Medikamente haben gewirkt, all sowas. Und damit hat man heute schon Computeralgorithmen, die das besser vorhersagen können als ein Arzt. Und das Gleiche kann man auch mit Mammographiebildern machen, weil die KI kann Dinge erkennen auf Bildern, die unseren menschlichen Augen und vor allem also nicht nur im Detail, sondern auch einfach in der Masse der Bilder entgehen. Also die erkennt vielleicht ja, wenn die Körnung da so und so und so ist oder der Schatten im Verhältnis zu diesem Schatten so. Also die kann einfach viel mehr Dinge erkennen und verarbeiten, als wir das können. Und die Fortschritte, die da passieren im Moment, die sind also wirklich enorm. Es gibt Studien, die zeigen, dass KI anhand von Röntgenbildern, die aufgenommen wurden, weil Menschen mit einer Bronchitis oder einem Husten zum Arzt gehen, erkennen kann, ob da Pankreaskrebsvorstufen vorhanden sind. Also die erkennt auf Bildern Krebsvorstufen, für die wir bisher überhaupt gar keine Früherkennungsuntersuchung hatten. Und das passiert nicht nur auf bildlicher Ebene, sondern diese Machine Learning Algorithmen werden auch mit einfach Proteom, sag mal, also einfach allen Proteinen, die im Blut sind oder Mikrobiom oder sogar Tränenflüssigkeit, Speichelproben, die sie kann im Speichel erkennen, liegt vielleicht ein Plattenepithelkarzinom, also so Krebserkrankungen, die bei Rauchern häufiger auftreten oder durch HPV. All diese Dinge, die dann aber wirklich auch aggressive und bösartige Krebsarten ergeben, könnten vielleicht in Zukunft wirklich durch einfache Speichelproben oder ganz normale Röntgenbilder sehr früh zu erkennen sein, mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit und Vorhersagekraft. Also da wird sich im Moment sehr viel tun. Im Moment macht es total Sinn, zur Mammographie und zur Darmspiegelung zu gehen. Da haben wir für diese häufigen Krebsarten haben wir gute Vorsorgeuntersuchungen. Aber auch da muss man sagen, gerade bei der Brust, man muss auch selber aufmerksam bleiben, weil selbst in dem Alter, wo Frauen zur Mammographie gehen, erkennen etwa 70% der Frauen den Knoten selber oder ertasten ihn selber. Also nur weil man dann zur Vorsorge geht, heißt es auch nicht, dass man dann gar nicht mehr auf sich achten muss. Und das kann auch so ein bisschen so eine falsche Sicherheit geben, dass man denkt, aber das kann ja nicht sein, ich war ja gerade bei der Mammographie. Also wenn man dann wirklich irgendwas entdeckt, was komisch ist oder einem Sorgen bereitet, dann ist es auch sehr wichtig, dass man selber dem nachgeht, weil niemand rennt einem hinterher. Also kein Arzt wird einem so hinterherrennen oder kein Arzt ist so sehr an der Gesundheit interessiert wie ich selber. Und dafür muss man sich dann auch echt einsetzen, gerade bei jüngeren Krebspatienten. Das höre ich so häufig, dass sie sagen, ich hatte Symptome und ich war beim Arzt, aber ich war 5-mal da, bis es ernst genommen wurde. Und das ist so schlimm, weil da geht einfach immer so viel Zeit verloren.
Wir kommen zum Thema Impfungen. Hattest du vorher auch schon angesprochen, als wir zur Vorsorge gekommen sind, weil eben ja auch gewisse Viren tatsächlich auch Krebs auslösen können. Wissen ja tatsächlich manche nicht. Mhm. Wo stehen wir hier gerade? Was erwartest du dir in den nächsten Jahren? Wo sagst du, welche Impfungen? Ja, okay, das macht Sinn oder da wird vielleicht auch gerade noch geforscht, ja, weil die werden noch besser oder so.
Also was man unterscheiden muss auf jeden Fall sind ja diese Impfungen, die man hat, also Hepatitis, HPV, die wirklich vor Krebs schützen, weil sie uns vor der Infektion mit einem krebserregenden Virus schützen, Erreger. Das ist die eine Klasse. Da gibt es momentan ein paar. Es gibt noch andere Infektionen, die Krebs machen können, wo wir nichts dagegen haben. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Epstein-Barr-Viren und Lymphomen zum Beispiel oder Helicobacter im Magen und Magenkrebs. Bei den Infektionen ist es so, dass man keine Impfung hat. Bei so Magengeschwüren, da macht man eine Antibiotikatherapie. Aber das Problem von vielen von diesen Virusinfektionen, die Krebs machen, ist, dass viel mehr Menschen haben diese Infektion, als wirklich dann auch Krebs entwickeln. Das heißt, man braucht zwar wenn man sich vor diesem Virus schützt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber es ist auch interessant, weil das heißt ja auch, dass bei den Menschen, die die Infektion haben, aber nicht erkranken, auch wenn sie nicht geimpft sind, also dass die sich irgendwie besser davor schützen können oder dass da irgendeine Infektion unterdrückt wird. Also auch da geht die Forschung noch weiter. Auch da sind wir noch nicht da angekommen, dass wir das komplett bis in die letzte Ecke verstanden haben. Und dann hört man ja jetzt immer in den Medien immer wieder diese mRNA-Impfung gegen Krebs. Und das ist aber tatsächlich keine Impfung, die, auch wenn das oft dann irgendwie falsch gezeigt wird, schon so mit dem Impfpass im Hintergrund, also das ist keine Impfung, die wir alle kriegen, sondern das ist tatsächlich eine Form der Krebstherapie, eine personalisierte Form der Krebstherapie, der Immuntherapie. Und beim Thema Impfung finde ich immer auch ganz wichtig, also es wird ja immer aufgeklärt, HPV-Impfung und man soll sich das auf jeden Fall holen und das schützt vor Gebärmutterkrebs und vor vielem anderen. Aber ich finde, dass diese Impfkampagnen immer vernachlässigen, dass wir seit der Corona-Krise einfach einen großen Prozentsatz der Bevölkerung haben, die Angst vor Impfung haben. Und egal, ob das begründet ist oder nicht, ich finde, wenn man da so drüber hinweggeht, das ist einfach schwierig, weil man wird die Leute nie dazu bringen, dass sie sich impfen lassen, wenn man nicht auch ein bisschen über Impfung aufklärt. Deshalb habe ich auch in meinem Buch mir da 20, 30 Seiten Zeit genommen, um mal so auf diese häufigsten Argumente oder Ängste einzugehen, weil ich glaube, dass es wichtig nicht nur ist, dazu sagen, es gibt diese Impfung, sondern ich glaube, es ist auch wichtig zu erklären, warum, was ist der Unterschied jetzt zwischen einer therapeutischen mRNA-Impfung bei Krebs und einer Schutzwirkung vor Krebs und was sind so die Argumente, ist eine natürliche Infektion jetzt wirklich besser als eine durch eine Impfung? Und gerade bei diesen Infektionen, die sich fest muss man wirklich, also ist es bei den anderen, ist es auch die Impfung gut, aber da ist es wirklich so, nur die Impfung kann verhindern, dass sich chronische Infektionen, die über Jahrzehnte Krebs machen, dass die sich festsetzen. Also wenn ich eine natürliche Infektion durchlaufe, dann habe ich diesen Virus und dann werde ich den ja nicht wieder los. Und das sind alles so Sachen, die, finde ich, sind auch wichtig in der Präventionsarbeit.
Was vielleicht auch spannend zu wissen ist, ich glaube, dass auf diese Idee sind die Leute aber auch erst gekommen während Corona. Dass Impfungen ja schon vor dem Virus schützen können, aber es gibt halt nun mal auch verschiedene Virusarten, genau, die man ja dann trotzdem bekommen kann. Also man kann trotzdem einen Virus bekommen. Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen.
Da muss man, darf man jetzt auch nicht Erkältungsviren und HPV, also jeder Virus ist auch ein bisschen anders und auch bei HPV ist es so, es gibt auch nicht nur einen, sondern es gibt auch da ganz, ganz viele Untertypen. Und dass die Impfungen enthalten die Hochrisikotypen, das sind mehrere, ich glaube, manche enthalten 5, ich glaube, es sind inzwischen sogar noch mehr verschiedene Subtypen, gegen die diese Impfung abzielen. Und die werden, da muss man auf jeden Fall, das muss man wissen, ja. Die werden aber auch aktualisiert und die enthalten mehrere Subtypen, das ist auch auf jeden Fall so. Und sie sind aber stabiler als jetzt Impfungen irgendwie gegen Influenza oder Corona, wo man schon während man sich impft, weiß, dass es dann 6 Monate später wieder eine neue Rezeptur gibt. Also so ist es bei Hepatitis oder HPV nicht.
Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Was ich auch letztens gelesen habe, das wollte ich dich auch fragen, das ist mittlerweile, das ist jetzt sehr laienhaft ausgedrückt, aber teilweise auch schon so, ja, wahrscheinlich ist, vielleicht war mRNA damit gemeint, dass wirklich was gespritzt wird, was dann auf der Suche ist nach dem Krebs im Körper und es dann so in der lokalen Stelle eliminieren kann.
Also das sind wahrscheinlich so Antikörperkonjugate. Also die klassische Krebstherapie ist ja, ich schluck ein Medikament, was etwas enthält, was das Wachstum aller Zellen blockt, die schnell teilen. Also die klassische Chemo ist ja so ein Abwiegen zwischen, wie schade ich dem Krebs am maximal und meine normalen Zellen können das gerade noch verkraften. Also das ist der Grund, warum Chemotherapien auch so starke Nebenwirkungen haben, weil eben auch Darmschleimhautzellen schnell wachsen, Haarfollikelzellen schnell wachsen und das Immunsystem leidet, also alle, das blutbildende System, alles, was hohe Teilungsraten hat, leidet mit. Und die Idee hinter diesen Medikamenten, Antikörperkonjugaten, ist, dass man ein Medikament chemisch, molekular an einen Antikörper koppelt, der auf die Krebszellen gerichtet ist. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, dass man das Medikament, wenn die Krebszelle nichts hat, was sie irgendwie vom Stoffwechsel oder genetisch eindeutig angreifbar macht, dass man sie dann zumindest anhand irgendwelcher Oberflächenstrukturen oder zumindest in das Organ kriegen kann. Oder da gibt es eine ganze Reihe von Tricks, einfach um diese Anreicherung von einem Medikament im Tumor zu erhöhen und die Nebenwirkungen auf andere Zellen zu reduzieren. Da passiert auch, da gibt es ganz, ganz viel im Moment, was passiert.
Ja, und welcher Fortschritt in dieser ganzen Krebstherapie hat dich jetzt in den letzten Jahren am meisten beeindruckt?
Tatsächlich die personalisierte Medizin in Zusammenarbeit mit der KI. Weil, also die KI, das ist immer so, wenn man hört das ja überall und ich finde, man hört dann schon fast irgendwie weg, weil ja, die KI, die macht jetzt alles. Aber gerade bei so komplexen Krankheiten, weil das, woran man ja immer gescheitert ist bei Krebs, war ja diese Komplexität. Dass wenn man eine Schwachstelle angreift, aber die Krebszellen, also wenn ich einen Tumor habe, dann gibt es mehrere unterschiedliche Populationen, weil die mutieren so schnell und dann bilden sich so Unterkolonien und wenn ich ein Medikament habe, das greift dann meistens einen Großteil an, aber es gibt dann immer irgendwelche Kolonien, die ich nicht angreife. Und diese enorme Datenmenge an unterschiedlichen Mutationen und was greife ich am besten an und in welcher Kombination, das übersteigt einfach die menschlichen Entscheidungsfähigkeiten. Und da ist die KI ein unglaublich mächtiges, entscheidungsunterstützendes System. Und der Vorteil ist ja auch, dass man, wenn man jetzt zum Arzt ging oder wenn man früher zum Arzt ging, dann lag die Entscheidung über meine Behandlung, über meinen Tumor, über mein Leben im Erfahrungsschatz dieses Arztes. Und in Zukunft wird dieser Arzt zwar auch seine Erfahrung einbringen, aber er wird zusätzlich auf eine KI zurückgreifen, die anhand weltweiter Patientendaten trainiert wurde und die genau weiß, wenn ich einen Patient habe mit dem Brusttumor und der Mutation und dieser Mutation und dieser Vorerkrankungsgeschichte und diesem Alter und alles, was ich an Daten habe, dann wirkt das am besten. Und also ich möchte, wenn ich mal Krebs habe oder krank bin, ich möchte zu einem Arzt gehen, der all diese Daten kennt und darauf Zugriff hat. Und deshalb sagt man ja immer so im Scherz, die KI wird den Arzt nie ersetzen, nur solche Ärzte, die KI nicht nutzen. Und ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut, weil es soll einfach nur die Qualität der Entscheidungen verbessern, anhand all des Wissens, was wir haben. Und das wird die KI in Zukunft tun. Und nicht nur in der Behandlung, sondern auch in der Prävention, dass sie uns hilft, Risikopatienten, Risikofaktoren besser zu identifizieren. Im Moment schicken wir alle Menschen mit 50 zur Darmspiegelung. Aber vielleicht muss ein übergewichtiger Raucher, der keinen Sport macht und nie Ballaststoffe isst oder vielleicht noch eine genetische Veranlagung hat, der muss natürlich viel, viel früher hin. Der muss vielleicht also mit 30 schon hin, dass man solche Patienten nicht mehr verpasst.
Alleine lässt, ja. Ich glaube, damit hast du mir auch meine letzte Frage beantwortet, wie du dir nämlich diese Entwicklung wünschst, die hoffentlich in eine krebsfreie Zukunft geht sozusagen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht hast du noch einen Tipp, einen praktischen Tipp an alle, die jetzt hier zuhören. Der vielleicht sowas in die Richtung geht, wo du sagst, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also Rauchen hast du ja schon genannt, Übergewicht hast du genannt, wir sagen es jetzt mal die Klassiker. Vielleicht ist jetzt noch ein Tipp dabei, wo du sagst, okay, hättest du jetzt vielleicht nicht gedacht. Ich muss sagen, bei Ballaststoffen habe ich kurzzeitig hingehört. Mhm. Aber ja, vielleicht gibt es da was, wo du sagst, ja, das möchte ich noch sagen.
Ich finde, Sport ist ein wahnsinnig mächtiges Tool. Die WHO sagt jeden Tag eine Stunde Sport und es ist heute immer noch so, wer jeden Tag Sport macht, der wird eigentlich so belächelt. Das gilt immer noch so als so ein bisschen zwanghaft oder verbissen. Und das finde ich irgendwie schade, weil man weiß das heute, dass es gut ist. Bei Kindern sind es sogar mehrere Stunden Sport am Tag. Und was passiert in den Schulen? Die haben zweimal die Woche 45 Minuten. 20 davon ziehen sie sich um. Also ich finde so bei dem Bewegen. Und wichtig ist auch, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, dass man immer denkt, man muss irgendwie alles perfekt machen. Also man nimmt sich dann was vor, ich koche nur noch selber oder ich esse nie wieder Fleisch oder ich trinke nie wieder einen Tropfen Alkohol. Und das sind dann oft so Ziele, die wir nicht durchhalten, aus welchen Gründen auch immer oder die uns schwer fallen. Und dann sagen wir, okay, weil ich das nicht schaffe, dann mache ich halt gar nichts. Und das finde ich so schade, weil die Zeit ist ja eigentlich nicht unser Feind bei Prävention, sondern selbst so ganz kleine Änderungen, die ich mache. Wenn ich das über 20, 30, 40 Jahre mache, hat das einen riesen Effekt. Das ist genau wie, wenn jetzt Raucher sagen, ich schaffe nicht aufzuhören. Also machen sie einfach genauso weiter wie vorher. Aber auch wenn man jetzt Raucher ist und man möchte nicht drauf verzichten oder man hat es schon echt ganz oft versucht und man kann es einfach nicht, dann einfach mal versuchen, vielleicht die zweite Zigarette wegzulassen. Oder weil wenn man nur die Menge halbiert und das dann mal hochrechnet auf viele Jahre, das macht wirklich was Großes aus. Und die Dosis, die macht das Gift beim Negativen, aber auch bei scheinbar positiven Dingen kann man es auch übertreiben. Also wenn man jetzt sich zu Tode hungert oder zu Tode trainiert oder also das Maß ist genauso wichtig. Also nicht nur die Frage, was soll man essen, sondern wie, wann, wie oft. Das sind alles Dinge, die auch wichtig sind, aber die wir immer noch so vernachlässigen. Man denkt dann, jetzt gibt's irgendwie ein Essen, ein Nahrungsmittel, das soll gesund sein. Also esse ich jetzt Unmengen davon. Und das ist eigentlich gar nicht anzunehmen, dass mir das dann irgendeinen Nutzen bringt, wenn ich das mache.
Sehr schön. Ich glaube, das sind unsere letzten Worte. Wir hoffen, dass viele Ärzte das annehmen, diese KI, die hoffentlich auch bald verfügbar ist oder vielleicht schon teilweise verfügbar ist. Ich habe ja auch an dem Kongress, wo du auch gesprochen hast, ging es ja auch über diese Circadian Rhythm, also sozusagen über diese körpereigene Uhr, die so wahnsinnig individuell ist. Fand ich auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ja, da wird einiges kommen und ich hoffe, dass jeder, der betroffen ist, da einen guten Weg rausfindet. Ja. Bis ganz bald.
Vielen, vielen Dank.